Inforadio Podcast.
Im Forum heute die Berliner Zukunftsorte. Diesmal geht es um den Flughafen Tegel und um die möglichen Szenarien, wie der Standort künftig genutzt werden kann. Eines ist klar, Berlin hat große Pläne mit dem Standort Tegel, wenn im Juni nächsten Jahres der Flughafen Berlin-Brandenburg, Willy Brandt, eröffnet wird. Wo jetzt noch 1,5 Millionen Fluggäste im Monat starten und landen, soll in Zukunft eine Ideenschmiede für die Stadt der Zukunft entstehen. Als Gäste auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich Dr. Monika Groß, Präsidentin der Beuth-Hochschule für Technik Berlin, Florian Mausbach, ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung und sehr engagiert für den Schmelztegel. Ja, man bemerke es, Schmelztegel Berlin. Rainer Nagel ist der Leiter der Stadt- und Freiraumplanung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Heidrun Rode-Mühlenhoff, Abteilungsleiterin Wirtschaftsförderung in der Senatsverwaltung Wirtschaft, Technologie und Frauen. Hans-Joachim Papp, Architekt und assoziierter Partner von der Architektengruppe GMP, Gerkan, Mark und Partner. Und natürlich, wenn es um Zukunftsorte geht, ist er meistens mit dabei, Hardy Rudolf Schmitz, Geschäftsführer der Vista Management GmbH. Schön, dass Sie heute Abend Zeit gefunden haben für diese Diskussion. Ja, also Tegel soll eine Ideenschmiede für die Stadt der Zukunft werden. Das hört sich, finde ich, großartig an. Das ist in Berlin ja so üblich. Es hört sich alles toll an. Doch kommen einem ja auch gleich die Zweifel. Hat Berlin tatsächlich diesen Willen und diese Kraft, Tegel schnell und konsequent zu einem namhaften Standort, eben nicht nur in Berlin, sondern in Deutschland und vielleicht auch, machen wir es mal eine Nummer größer, in Europa, in der Welt zu entwickeln. Herr Nagel, bekennt sich das Land Berlin zu diesem Standort?
Ja, ohne Wenn und Aber ja. Das Land bekennt sich und auch ohne Zweifel. Man darf nämlich am Anfang nicht Zweifel haben im Prozess, sondern eher Zuversicht. Und diese Zuversicht nehmen wir aus einem inzwischen zweieinhalbjährigen Entwicklungsprozess, bei dem wir ja genau nachgedacht haben, was kann mit Tegel passieren? Kann es eine gemischte Stadt oder ein landschaftsbezogener Raum werden? Oder ist das eine Vorhalteoption für einen Freizeitstandort? Und wir haben uns dann systematisch dem Ziel genähert und uns entschieden, hier einen Forschung- und Industriepark Zukunftstechnologie zu qualifizieren, zu entwickeln. Und der Senat und das Abgeordnetenhaus haben das auch vor circa einem halben Jahr beschlossen. Das ist also eine richtige verbindliche Grundlage der Entwicklung. Das heißt, Berlin hat sich entschieden und will das.
Sind Sie eigentlich mit dem Herzen dabei? Also sagen Sie, das ist so ein toller Standort, dafür schlägt mein Herz?
Ja, also auf jeden Fall. Ich bin mit dem Herzen bei Berlin. Und ich glaube, große Städte wie Berlin müssen immer mehr sich intern nach innen strukturieren, aber auch nach außen profilieren durch Zukunftsräume. So nennen sie auch ihre Sendung. Und da ist Tegel, finde ich, ideal geeignet, um als Berlin den Hut in den Ring zu werfen für neue Zukunftstechnologien. Also richtig ein Bekenntnis.
Frau Rode-Mühlenhoff, ist Tegel für Sie auch eine Herzensangelegenheit?
Also unbedingt. Wir haben in Tegel die Chance, einen Ort zu kreieren, wo Berlin zeigen kann, dass wir es ernst meinen mit Industrie, mit einer Verstärkung des industriellen Wachstums. Wir haben die Chance, hier in Tegel zu zeigen, dass Wirtschaft, Wissenschaft für uns wirklich ein Herzensanliegen ist, dass wir das sichtbar machen müssen und daran arbeiten wir ganz intensiv. Und ich glaube, nicht nur für die Vertreter des Landes Berlins ist das eine Herzensangelegenheit. Wir als Wirtschaftsverwaltung sind auch mit dem Netzwerk Industrie einer Meinung, dass wir hier in Tegel wirklich eine Riesenchance haben für Berlin, das Wirtschaftswachstum auch zu stärken und die sollten wir nutzen. Und da sind wir eigentlich alle untergehakt gut dabei.
Ja, wen Sie engagiert haben, von der Senatsverwaltung, für die Senatsverwaltung zu arbeiten, ist Herr Schmitz. Sie haben ja schon Adlershof erfolgreich nach vorne gebracht. Was sticht bei Tegel so hervor? Was ist an diesem Standort so spannend?
Bei Tegel sticht hervor, dass das den unglaublichen Ruf hat. Es hat diese Ikone als Gebäude. Es ist sehr stadtnah und es hat tatsächlich die Chance, gewissermaßen vom Anfang an sauber geplant aufzutreten und damit auch machtvoll aufzutreten. Wir haben es ja mit Wettbewerb zu tun.
Was heißt denn sauber geplant?
Sauber geplant ist der Prozess, den Herr Nagel gerade geschildert hat. Das gibt ja einen langen Werkstattprozess, in dem auch die Öffentlichkeit mitgenommen muss. Und schauen Sie mal, wie positiv Presse, Öffentlichkeit und Gesamtpolitik auf diesen Standort jetzt schon guckt. Gefährlich hohe Erwartungshaltung für so einen Entwickler, aber es ist eigentlich eine sehr, sehr positive Ausgangslage für die Entwicklung hier geschaffen worden.
Ist das eigentlich baurechtlich schon alles in die Wege geleitet?
Also der Flächennutzungsplan, der verwaltungsbindend ist, ist beschlossen. Insofern für uns ist es vorbereitet. Und die verbindliche Bauleitplanung, auf der dann Baugenehmigungen erteilt werden können, die ist teilweise vorhanden durch einen übertragenen Bestandsschutz beispielsweise der Gebäude. Aber sie wird auch parallel aktuell erarbeitet, sodass sie dann zeitnah oder zeitgerecht auch vorhanden ist.
Herr Schmitz, wie groß ist denn jetzt die Gesellschaft, die Tegel entwickelt?
Die wächst zunächst heran. Die ist ja gerade gegründet. Wir haben am 15.09. den Vertrag unterschrieben. Das ist jetzt gerade mal ein paar Wochen her. Wir suchen Personal. Wir gewinnen Personal aus dem Kollegium, mit dem wir ja ganz erfolgreich unterwegs sind. Und ich habe auch einige schon sehr, sehr wertvolle Mitarbeiter aus anderen Firmen gewonnen. Und wir werden jetzt antreten, durchaus schlank und sparsam, mit 6 bis 7 Leuten und werden ganz viel mit Profis zusammenarbeiten, die wir in den Prozess einbinden. Denn das Projekt ist auch ein sparsames Projekt, das muss man schon sagen, was die eigenen Personen angeht, damit möglichst viel Geld für die Entwicklung und Experten überbleibt.
Herr Schmitz, ganz toll. Ja, hört sich gut an. Frau Groß, Sie sind gerade seit einer Woche, haben Sie gesagt, seit einer Woche sind Sie Präsidentin der Hochschule Beuth. Und Sie haben einen Blick geworfen auf dieses Gelände hier, auf Tegel. Warum?
Für unsere Hochschule ist es die Chance, die Erneuerungen, die in vielen Studiengängen am Laufen sind, die sich mit der angestrebten Ideenwerkstatt hier in Verbindung bringen lassen, mit neuen und modernen Laboren zielgerecht auszubauen. Das Gebäude eignet sich hervorragend, weil es natürlich schon für öffentliche Nutzung gegeben ist, weil es von der Strukturierung her es leicht ermöglicht, in Sektoren Labore einzurichten. Und wir könnten im Bereich Ressourcenmanagement, E-Mobility, in Gebäude- und Energietechnik, wir haben Umweltverfahrenstechnik, wir haben die ganzen erneuerbaren Energien im Programm, eine zusammenwirkende Interdisziplinarität unserer Studiengänge erreichen. Und das in Verbindung, das ist ja das Wesentliche an Fachhochschulen, mit der Wirtschaft, mit KMUs, indem unsere Studierende oder Absolventinnen und Absolventen Input geben bei Firmengründungen, Arbeitsplätze finden, in Berlin bleiben und die Stadt weiter voranbringen, um mehr Industrie wirklich dauerhaft hier anzusiedeln. Das in einem Bereich, der in anderen Städten durchaus dann einmalig dasteht.
KMUs, muss ich eben nochmal erklären, sind kleine und mittelständische Unternehmen. Mit denen arbeiten Sie denn eng zusammen, sodass man also dann versucht, hier auch durch die Entwicklung neue Arbeitsplätze zu schaffen, weil es natürlich schwer ist, hier noch Konzerne hinzubekommen. Deshalb ist dies natürlich auch immer ein Projekt, um Industriearbeitsplätze, wertvolle Arbeitsplätze für die Stadt zu bekommen. Herr Paap, Ihr Büro oder Ihr assoziiertes Büro hat ja Tegel entworfen. Warum meinen Sie, dass dieser Ort besonders dafür geschaffen ist, so ein innovativer Ort für urbane Technologien zu werden?
Das hat zwei Gründe. Also einmal, Herr Schmitz hat es angesprochen, das Gebäude ist eine Ikone der Verkehrsarchitektur. Es stellt eine ganz extreme Position dar, nämlich der Passagier steht im Vordergrund. Die Passagierfreundlichkeit, kurze Wege, extrem kurze Wege, hat natürlich auf der anderen Seite zur Folge, dass natürlich im operativen Bereich da mehr Aufwendungen sind, aber es war damals die Idee. Deshalb ist es natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung, dieses Gebäude, dieses System, sehr positiv. Ja, und wird damit natürlich auch zur Adresse, zur positiven Adresse. Und das muss man sich zunutze machen, solange diese Adresse noch wirkt. Deshalb ist da auch Eile geboten und Entschlossenheit. Und diese positiven Aspekte, die finden sich auch wieder in der Nutzbarkeit des Gebäudes, des Gebäudeschnittes. Es ist natürlich als Verkehrsbauwerk auch eine Versammlungsstätte, was dann wieder sagen wir, einer Universität zugute kommt. Das heißt, die Fluchtwege sind entsprechend ausgebaut, die Konstruktionen sind entsprechend ausgelegt. Und dann hat das Gebäude auch eine Mitte. Also dieses Sechseck hat eine Mitte und ist natürlich dafür dann auch für alles, wo man sich sammelt und dann wieder auseinander driftet, um vielleicht zu diskutieren oder noch einen Ring weiter nach außen geht, um gegebenenfalls auszuschillen, zu präsentieren, ideal dafür, für diesen Zweck.
Wenn man sich dieses Gebäude dann auch mal richtig anguckt, weil man nicht gerade im Stress ist, dann fragt man sich ja eigentlich sowieso, warum eigentlich nicht alle Flughäfen so gebaut wurden, weil es ist natürlich schon eine tolle Idee, so ein rundes Gebäude zu bauen. Finden Sie, Sie waren ja wahrscheinlich damals noch zu jung, als Herr Gerkan diesen Flughafen entwickelt hat. Wie finden Sie ihn denn eigentlich?
Lord Norman Foster hat mal gesagt, also deshalb sind wir ja gesegnet mit guten Flughäfen in Berlin, dass Tempelhof die Mutter aller Flughäfen wäre. Und ich sage so aus meiner Erfahrung raus, dann ist das mindestens eine gut geratene Tochter, eine sehr gut geratene Tochter, weil sie eben den Passagier, die Passagierfreundlichkeit in den Vordergrund stellt. Das war damals möglich, weil zwei Aspekte damals maßgebend waren. Das ist einmal, dass Berlin einen Originärverkehrsaufkommen hatte. Das heißt, man flog nach Berlin und flog aus Berlin weg. Da gab es weniger Umsteiger. Man erinnert sich vielleicht nur noch schwach daran, dass es eben diese drei Korridore gab für die alliierten Fluggesellschaften. Und heute ist es eben so, und das, was es damals auch noch nicht gab, das sind, sagen wir mal, Angriffe auf Flugzeuge, terroristische Angriffe. Es gab keine Sicherheitskontrolle. Das macht man sich heute gar nicht mehr klar. Dieser Flughafen ist ohne Sicherheitskontrollen konzipiert worden. Es ist toll, dass wir diese extreme Position haben als Kontrapunkt zu einem Zentralsystem. Und deshalb ist es auch gut, dass es Ideen und wirklich auch Konzepte gibt, dieses System zu erhalten.
Herr Mosbach, finden Sie dieses Konzept Tegel zu einem Industriestandort für moderne Technologien zu entwickeln, finden Sie das passend? Ist es gut?
Das ist als eine Kernüberlegung sicher gut. Aber ich finde, es ist noch etwas zu kurz gesprungen. Auf der einen Seite wird es natürlich notwendig sein, zunächst mal dieses Gebäude auch pragmatisch heranzugehen und möglichst rasch, damit hier nichts verfällt, das erstmal zu nutzen, was da ist. Aber ich glaube jetzt auch sozusagen von meinem Hügel des philosophischen Pensionärs betrachtet, ich habe zwei Jahrzehnte, selber 14 Jahre, hat der Wiederaufbau Berlins nach der Wiedervereinigung gebraucht. Und ich glaube, dass jetzt nach zwei Jahrzehnten Wiederaufbau, Konsolidierung, jetzt zwei Jahrzehnte wirklicher Entwicklung kommen. Und das Signal ist der neue Flughafen, der nächstes Jahr eröffnet wird. Ich glaube, damit beginnt für Berlin eine neue Ära. Und dass gleichzeitig hier große Flächen frei werden, auch große Chancen. Und man muss natürlich sehen, dass Berlin auch unter der ganzen historischen Entwicklung von zwei Weltkriegen und der Teilung so gelitten hat. Aber ich glaube, um das etwas weiter zu fassen, ich habe gerade nachgelesen nochmal ein tolles Buch von 1910 von Karl Scheffler, der viel zitiert wird. Eigentlich das beste Buch über Berlin, das es gibt und immer noch aktuell. Und der sagt, Berlin war immer eine Kolonialstadt. Es ist eine Stadt des Ostens. Und darauf muss sich Berlin wieder besinnen. Und Polen, Baltikum, auch solche Länder, die im Augenblick noch ziemlich trostlos aussehen, wie Weißrussland oder Ukraine, selbst Russland, die werden in den nächsten Jahrzehnten sich auch entwickeln. Und Berlin hat die Chance, der Brückenkopf des Westens sozusagen nach Osten zu werden. Und deswegen muss man, meine ich, nicht nur pragmatisch denken, sondern auch den Mut haben, auch wenn Berlin jetzt arm ist, aber es wird nie reich werden, wenn es nicht größer und weiter denkt. Und das ist die Chance. Und eine große Chance ist Tegel. Und darüber muss man nochmal nachdenken, ob es allein nur Industrie ist oder ob hier Berlin nicht die Chance hat, eine Modellstadt der Zukunft zu bauen. Das Gelände ist so riesig groß und darüber sollten wir auch diskutieren.
Das machen wir gleich im zweiten Teil. Da wollen wir nämlich darüber sprechen, welche Entwicklungschancen es bei Tegel gibt. Das wollen wir uns genauer anschauen. Und ich möchte dann auch mal wissen, da kann ich mir nämlich eigentlich noch gar nicht so richtig was vorstellen, was ist eigentlich urbane Technologie? Dazu gleich mehr. Das Forum, diesmal geht es im Wirtschaftsforum um die Berliner Zukunftsorte und zwar ganz konkret um den Standort Tegel. Als Gäste sind bei mir die Präsidentin der Beuth-Hochschule für Technik Berlin, Dr. Monika Groß, Florian Mosbach, ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung, Rainer Nagel, Leiter der Stadtentwicklung in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Heidrun Rode-Mühlenhoff, Leiterin der Wirtschaftsförderung, der Architekt Hans-Joachim Paap und Hadi Rudolf Schmitz, Geschäftsführer der Vista Management GmbH. Ja, Tegel soll eine Ideenschmiede werden für die Stadt der Zukunft. Diesen Auftrag für die Entwicklung des Geländes erhielt die Vista Management GmbH, die übrigens ja auch Adlershof sehr erfolgreich entwickelt hat. Ziel ist es, das Gelände zu einem nationalen Zentrum für urbane Technologie zu machen. Und da frage ich mich natürlich, was ist denn eigentlich urbane Technologie? Wir leben ja heute schon in Städten, da haben wir schon allerhand Technologie. Was muss sich denn da ändern? Warum brauchen wir das eigentlich? Wir haben ja gehört, dass oder gelesen, und wenn man es nicht gelesen hat, dann sage ich es jetzt, Siemens will ja eine ganz neue Sparte aufbauen mit 80.000 Mitarbeitern. Und da kann man natürlich schon sagen, da sitzt denn wohl offenbar Potenzial drin. Also Frage an alle, was ist an urbaner Technologie zu verstehen? Frau Groß, Sie hatten ja eben schon gesagt, so einige Bereiche genannt, wo sich Ihre Hochschule, die Beuth-Hochschule, ja auch qualifizieren will. Welche Bereiche waren das?
Gut, es waren zum einen E-Mobility. Das wäre ein ganz wesentlicher Punkt, der gerade für eine große Stadt wie Berlin von Bedeutung ist. Natürlich erneuerbare Energien. In Bezug, Herr Mausbach hat es eben gesagt, auf auch eine Modellstadt. Wir haben ja Gebäude- und Energietechnik als Studiengang. Welche Energieformen können wir weiterentwickeln für Gebäude im Wohnbereich? Das wäre eine Entwicklungschance hier im Bereich, aber natürlich auch Industriebauten oder eben Bürobauten. Hier könnten wir sehr viel einbringen, Ressourcenmanagement insgesamt, aber auch die Nachhaltigkeit im landschaftsplanerischen Bereich. Beispiel auch im Innenbereich dieses wunderbaren Gebäudes könnten wir hier Konzeptionen entwickeln. Dazu gehört durchaus auch urbanes, wir sagen Urban Horticulture, also eigentlich Gartenbau, aber was kann man in der Stadt, was muss man in der Stadt machen? Eine völlig andere Konzeption in Gebäuden, aber auch in Straßen. Auch hier ein Entwicklungsfeld, in dem sich unsere Studiengänge wunderbar tummeln könnten.
Würden Sie gerne hier ganz rübersiedeln?
Da muss man ganz klar sagen, die Beuth-Hochschule hat ungefähr 160.000 Quadratmeter Bruttonutzfläche. Das ist hier überhaupt nicht gegeben, sondern das würde gar nicht funktionieren. Das könnte auch kein Senat finanzieren. Ich denke, Herr Nagel wird mir da zustimmen, sondern ganz gezielt die Bereiche, die wir weiterentwickeln wollen als Stadt, hier ansiedeln, solche Labore anzusiedeln. Das könnte im Bereich von 10.000, 20.000 Quadratmeter Nutzfläche sein. Das ist das, was uns derzeit auch effektiv fehlt als Hochschule. Wir haben ein Defizit anerkannt nach Flächen, nach Facility-Management-Maßstäben an Fläche. Und das wäre für die Beuth-Hochschule ideal, einmal den Bedarf zu decken und zweitens an der Innovation der Stadt mitzuwirken.
Ist die Beuth-Hochschule eigentlich schon in Ihren Planungen drin, Herr Nagel?
Die Beuth-Hochschule oder andere Forschungsnutzungen sind selbstverständlich in der Planung, denn das Thema heißt ja Forschung und Industriepark Zukunftstechnologie. Also es geht nicht darum, einen Gewerbe- oder Industriepark allgemeinen Typs zu entwickeln, sondern gerade der Forschungsbesatz ist auch eine Selbstbindung, die sich die Stadt vorgenommen hat. Und da gehört die Beuth-Hochschule, aber gerne auch andere Universitätseinrichtungen, auch private Institute dazu, die man zu einer Verbundlösung, Herr Schmitz, möglicherweise zusammenführt, damit die Kernkompetenz im Nukleus dieser Stadt, Herr Paap hat es beschrieben, also im Zentrum dieser Forschung und Industriepark, er würde den Terminal mit der Forschung enthalten, etabliert werden kann. Das ist Gegenstand der Konzeption.
Und an welche Forschung und an welche Industriebereiche denken Sie da?
Also das haben wir ja in zwei Stufen systematisch untersucht. Frau Rode-Mühlenhoff wird sicher nochmal Bezug nehmen auf die letzte Studie von E.T. Kearney und Decision Institute. Da gibt es vier Themenfelder, Mobilität, Energie, aber auch neue Werkstoffe oder das Thema Offenheit für neue Zukunftstechniken. Insofern teile ich das, was Herr Mausbach sagt. Man muss offen sein, man muss auch ein Schaufenster für die Technologie entwickeln. Ob man das auch gleich baut und möglicherweise das Risiko läuft, dass dann das nach 10 Jahren fertig ist, aber vielleicht technisch überholt ist, das würde ich nochmal in Frage stellen. Aber man muss was wagen, vorangehen und das ist hier beabsichtigt.
Man kann es ja nicht nur alleine mit der Wissenschaft machen. Man braucht ja immer noch, Frau Groß hat es eben schon gesagt, die KMUs, das ist auch eine schreckliche Abkürzung, die kleinen und mittelständischen Unternehmen in Berlin, die man ja dann gerne auch mitnehmen möchte, sodass sie mit der Wissenschaft enger zusammenarbeiten. Aber man braucht ja meistens auch größere Firmen, die dann quasi mit ihrem Namen den Standort auch aufwerten, international. Bei Siemens ist es ja nun leider so, dass Siemens sich für München entschieden hat. Frau Rode-Mühlenhoff. Haben Sie da noch andere Firmen, mit denen Sie im Gespräch sind oder an die Sie denken würden, die sich hier engagieren könnten?
Wir haben schon ganz intensiv uns natürlich auch mit den Unternehmen auseinandergesetzt, die zu diesen Themenfeldern passen. Und es ist ein Marketingplan entwickelt, der jetzt vorsieht, dass als nächstes insbesondere nicht nur über Messen und Konferenzen, sondern vor allen Dingen über eine Direktansprache, über das Direktmarketing diesen Unternehmen, der Standort mal vorgestellt werden soll, man mit dem Unternehmen in Kontakt kommt, welche Planungen, Erweiterungsplanungen existieren und welche Möglichkeiten kann Tegel unter Umständen bieten. Wir werden die Unternehmen
nennen, welche Firmen das sein könnten?
Also wir sind, Sie haben Siemens erwähnt, Siemens hat seine Entscheidung getroffen. Wir sind aber gleichwohl auch mit Siemens noch im Gespräch, welche Möglichkeiten Berlin trotz dieser Entscheidung bieten kann. Wir sind über den Unternehmensservice mit allen Unternehmen am Standort auch im Gespräch, informieren über die Entwicklungen in Tegel, machen aufmerksam und beobachten Entwicklungen in den einzelnen Unternehmen, um zu gucken, können wir hier etwas anbieten. Und was wir aber zudem noch machen wollen, auch nochmal Unternehmen ansprechen, die außerhalb der Stadt unterwegs sind und auch mit denen nochmal in den Dialog kommen.
Wie ist es mit Automobilfirmen? Ich habe da, glaube ich, gelesen, VW, Daimler.
Daimler, ja, also auch mit Daimler. Wir haben jetzt stetige Gespräche. Es ist nicht so, dass die Wirtschaftsverwaltung jetzt erst über das Thema Tegel die Gespräche mit den Unternehmen beginnt. Wir sind stetig natürlich im Dialog mit den Unternehmen, auch mit Mercedes. Und wir präsentieren den Status quo in Tegel und vermitteln die Chancen, die dieses Unfertige im Moment auch noch für die einzelnen Unternehmen bietet und präsentieren das. Aber das wird natürlich jetzt, nachdem die Trägergesellschaft gegründet ist, auch ein Schwerpunktthema der Trägergesellschaft sein.
Genau, eine schwierige Aufgabe, Herr Schmitz, die Sie da vor sich haben, nicht? Ja, Siemens ist echt schade, nicht? Die hatten hier ihre Geburtsstunde. Mein Gott, also da können Sie doch auch mal nach Berlin gehen. München hat doch genug, ja? Also ich weiß nicht, ich bin jetzt einfach total parteiisch, überhaupt nicht objektiv. Aber das darf man als Berliner Journalistin vielleicht auch mal sein, oder? Finden Sie es nicht ärgerlich? Das wäre doch super gewesen.
Es wäre ja so ein Geburtsgeschenk gewesen, aber man gibt ja nie auf. Und Siemens ist eben eine hochinteressante Firma mit einer unglaublichen Bandbreite, gerade für die Themen, die die Stadt von Zukunft ausmachen. Die haben es erkannt. Und ich möchte wetten, dass wenn wir hier als Berlin mit einem tollen Ansatz aufschlagen, den wir dafür brauchen, dass diese Wette noch längst nicht verloren ist. Was mich ein bisschen trauriger macht, aber gleichzeitig auch optimistisch, weil das, weil man daraus lernen kann, ist, dass Siemens auch ein Kompetenzzentrum für Urban Technologies allerdings in London gegründet hat. Und wenn man sich anguckt, wie das aussieht und wie das entstanden ist, dann kann man da was draus lernen. Und was man daraus lernen kann, ist, London hat mit Siemens einige hochinteressante größere Pilotprojekte gemacht und haben das gewissermaßen zur Bedingung auch gemacht. Leicht diplomatisch verknüpft wahrscheinlich, aber eine große Stadt wie Berlin, London ist auch eine deutlich größere Stadt, aber eine große Stadt mit Berlin, wie Berlin mit den Versorgungs-, Transport-, Abwasser-, Lösch-, Katastrophen-, Institutionen und Betrieben, die hat die alle in Deutschland jeweils in ihrer Disziplin die größten sind. Wir haben den größten europäischen Rettungsdienst. Wir haben die größte europäische Schwimmbadgesellschaft, das noch nicht systematisch eingesetzt werden. Jetzt kommt Berlin und sagt, Beuth hat schon Lust. Was ist mit den Instituten der TU? Was ist mit der Fraunhofer? Die hat jetzt gerade als ganz große Überschrift ihrer Forschungslinien ausgegeben, es ist die Stadttechnologien. Und wenn man dann noch eins weitergeht, die großen Unternehmen, nicht nur Siemens, gucken Sie bei Cisco in den Jahresbericht, gucken Sie bei IBM in das Smart City Program, gucken Sie bei GE, gucken Sie bei Schneider Electronic oder Electric, wie sie heißen, da ist das überall ein Thema.
Ich sehe, Sie haben da in die Geschäftsberichte schon reingeguckt und Kontakt schon geknüpft.
Noch nicht so direkt, sondern wir mit Siemens natürlich. Ganz klar, da sind wir auch aus Adlershofe im Gespräch und mit Schneider haben wir auch gesprochen. Die haben sich übrigens ja für Berlin entschieden. Für einen anderen, sehr um einen Punkt entwickeltes Gelände. Und dort sind sie jetzt und das ist gut. Das ist ein Commitment für Berlin und das macht auch nichts. Es gibt sehr viele Firmen, die man für Berlin interessieren kann. Aber was das zeigt, ist, Berlin hat was zu bieten. Und das jetzt seitens der Politik mit gewissermaßen dem der Grundgeschwindigkeit zu versorgen, indem da ganz klares Commitment ist. Planungstechnisch ist das Commitment gegeben. Jetzt müssen auch gewisse Investitionen folgen. Das muss nicht so riesig viel Geld sein wie im Adlershof.
Wie viel Geld denn da in den Schubladen schlummert? Ich möchte aber doch noch mal kurz sagen, man kann sich gar nicht vorstellen, wir sitzen jetzt hier in Tegel und können sehen, wie riesig dieses Gelände ist. Was hat Tegel zu bieten an Größe, an Fläche?
Ja, 460 Hektar und der Flächennutzungsplan stellt jetzt 200 Hektar davon als Industrie- und Gewerbebaufläche dar, allerdings mit den Forschungseinrichtungen. Darüber hinaus Landschaft, die natürlich auch zur Standortprofilierung beiträgt, indem sie nämlich zum Beispiel Energielandschaft sein könnte, also durchaus auch das Umfeld bietet für die Menschen, die hier arbeiten sollen. Und dann gibt es so Besonderheiten wie die Bestandsgebäude. Das Gebäude, in dem wir hier sitzen beispielsweise, ich weiß nicht, wenn Sie das schätzen würden, das hat 50.000 Quadratmeter Geschossfläche, ist viel, aber immer noch handhabbar. Dazu kommt der Verwaltungsriegel 30.000. Also das sind alles so Körnungen, die man sehr gut entwickeln kann. Das überfordert uns nicht, sondern das ist eine Herausforderung.
Herr Paap, ja, wenn Sie das so hören, meinen Sie, das klappt hier mit dem Standort?
Also ich kann Herrn Nagel nur zustimmen, weil es eben so eine ganz positive Körnung hat. Ja? Also von ganz klein bis ganz groß ist alles da. Also 30.000 Quadratmeter ist sehr überschaubar. Es sind 2-3 Institute, die Sie da unterzubringen sind. Und wenn man dann mal schaut, 50.000 das Terminal, dann die nächste Schicht außenrum. Es gibt große Hangars, also auch richtig hohe Gebäude, wo man was veranstalten kann. Und dann natürlich die wahnsinnige Freifläche. Also Sie hatten es angesprochen mit Versuchsfeldern. Allein das Erlebnis, die Start- und Landebahn, also einfach mal diese Strecke von fast 3,5 Kilometern. Man sieht ja heute, was das für Qualitäten in der Nutzung hat in Tempelhof, wie das angenommen wird, ohne irgendein Konzept der Nutzung, wo die Menschen sich einfach freuen, weil Platz da ist, um was auszuprobieren. Und wenn man das transportieren kann, mitnehmen kann in diese Aufbruchsstimmung, dann wäre das sehr positiv.
Aber ist es ja ein Bau aus den 70er Jahren. Müsste hier nicht alles entkernt werden?
Wir machen gerade eine Untersuchung, was man unbedingt tun muss und auf was man verzichten kann. Da sind wir gerade dabei. Aber das, was nicht droht bei vielen Gebäuden aus dieser Zeit, dass man mit großen Schadstoffen zu rechnen hat, das ist ja absolut nicht der Fall. Es gibt keinen Asbest, sondern es wird hier und da Fassadenertüchtigung geben aus energetischen Gründen, gegebenenfalls hier und da auch nochmal eine Dämmung ergänzt. Aber ansonsten steht das Gebäude eigentlich sehr veritabel da. Ist eine sehr ganz grundsolide Konstruktion. Nein, das ist also nichts Überraschendes zu befürchten.
Herr Mosbach, Sie hatten ja vorhin schon so ein bisschen gesprochen, dass Sie meinen, ja, urbane Technologie, das ist ja ganz gut, aber denn doch eigentlich auch ein bisschen zu kurz gesprungen. Was meinten Sie damit?
Nein, das Thema ist schon gut, aber wird auch in der Praxis, werden Sie am Ende sehen, wer sich bewirbt, welche Firmen Interesse haben, was für Themen sich dann auch entwickeln, auch aus der Forschung. Das finde ich schon gut. Ich meine nur, man sollte, Sie haben es auch angedeutet eben von Seiten der Beuth-Hochschule, dass man das nicht nur forscht und entwickelt, sondern auch als Stadt, die man hier entwickeln kann, als Modellstadt auch anwendet, bereits modellhaft vorführt, wie moderne Stadt, nachhaltige Stadt, grüne Stadt, wie immer man die nennt, aussehen kann. Und da würde ich mir noch mehr wünschen. Ich finde es völlig richtig, dass man zunächst mal mit dem arbeitet, was jetzt da ist als Anfang. Aber um Firmen zu gewinnen und Leute zu locken, die Londoner haben es geschafft, Siemens nach London zu locken, da muss man auch, finde ich, ein großes Bild entwerfen von einer neuen Stadt, die hier entstehen kann. Und dann meine ich, der Bund ist doch Miteigentümer. Der hat sogar die Mehrheit, Mehrheitseigentum hier an den Grundstücken. Den muss man doch mit ins Boot holen. Und Wirtschaftsministerium heißt ja Wirtschaft und Technologie, das Umweltministerium, Forschungsministerium, Bauministerium, die sollten doch mitdenken und mithelfen. Und ich finde, das ist ein so großes und tolles Projekt, dass man auch die EU mit ins Boot holen sollte. Ich glaube, wenn dann auch so eine, ich vermeide immer das Wort Vision, weil Helmut Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Also es soll nichts Spinniges sein, sondern es muss schon eine konkrete Utopie sein und dazu sind ja auch Architekten und Städtebauer da. Und Berlin könnte also auch, ich sage jetzt mal, man denkt immer über eine internationale Bauausstellung nach. Berlin hat immer mit seinen internationalen Bauausstellungen auf die Nöte der Zeit reagiert Das könnte hier der Fall sein, wenn man Tegel zum Beispiel zum Thema der internationalen Bauausstellung sagt und wir entwerfen hier die Stadt der Zukunft, wo dann die ganze Welt hinschaut und sagt, was machen die da? Da müssen wir mit dabei sein.
Ja, und dann frage ich jetzt Herrn Nagel, das hatte ich ja noch versprochen zu fragen, wie viel Investitionen liegen für so großartige Ideen denn bereit?
Also wir haben so viel Geld, wie wir brauchen, um eine Investition quasi zu etablieren, infrastrukturell. Natürlich für solche Schaufensterideen, die ich sehr teile, muss man auch den Mut haben, Partner zu finden, die kooperieren. Herr Mausbach hat ja gesagt, der Bund sollte das auch als nationale Aufgabe erkennen, das teile ich. Auch Europa könnte sich hier platzieren und Deutschland braucht in der Hauptstadt tatsächlich ein Schaufenster, um diese Technologien zu präsentieren. Sie fragten nochmal nach dem Geld. Also die Überlegungen, die wir hier haben, sind natürlich, dass aus der Vermietung, Verpachtung oder dem Verkauf der Flächen der Erlös generiert werden kann im Sinne revolvierender Fonds für die Infrastruktur. Daraus können wir die Entwicklung tragen, die hier auch aufgezeichnet ist. Wir können damit allerdings nicht die äußere Anbindung komplett beispielsweise über Infrastruktur oder größere Investitionen, wie sie in Adlershof ja vor 20 Jahren initiiert und dann langsam umgesetzt worden sind, tragen. Das muss zusätzlich betrachtet werden, auch durch die Politik. Aber ich denke, über die gesamte Entwicklung durchaus dreistellige Millionenbeträge.
Wie kann man hier diesen Standort zum Leuchten bringen? Denn man stelle sich vor, es ist hier kein Flugzeug mehr, keine Passagiere mehr. Dann wird das ziemlich unheimlich und einsam. Und damit das nicht so ist, wollen wir in der nächsten Viertelstunde, in dem dritten Teil vom Forum, über Visionen sprechen, aber auch darüber diskutieren, wie schnell eigentlich Berlin doch handeln muss, damit uns nicht andere diese Ideen abjagen. Dazu gleich mehr. Diesmal geht's im Wirtschaftsforum um die Berliner Zukunftsorte und zwar ganz konkret um den Standort Tegel. Tegel soll also Standort für die Entwicklung urbaner Technologien werden. Was das ist, darüber hatten wir gerade diskutiert. Und dafür arbeitet die Tegel Projekt GmbH, so heißt also diese Entwicklungsgesellschaft, derzeit an konkreten Umsetzungsplänen, die dann ab 2013 greifen sollen. Wir haben auch eben gesagt, dass man sagt, ein Entwicklungszeitraum von 25 Jahren. Ich denke, das hört sich lang an. Ist wahrscheinlich realistisch. Dennoch, inwieweit steht Berlin hier nicht unter einem enormen Zeitdruck? Wir haben gerade über London gesprochen, die ein urbanes Institut gegründet haben, zusammen mit Siemens und Siemens in die Stadt holen konnten. Muss Berlin hier nicht ganz schnell handeln, damit man diese Idee nicht an nationale oder internationale Konkurrenz verliert? Herr Mausbach, Sie nicken so? Ja,
ich finde gerade, dieses Gebäude muss als erstes sozusagen in Angriff genommen werden. Es wäre schlimm, wenn so der Eindruck entstünde, hier verfällt was und es ziehen nur Wachpersonal mit Schäferhunden um das Gelände, um ein dunkles Gelände. Also das darf nicht passieren, sondern man muss sich halt auf das Hauptgebäude, das ja auch sozusagen das Wahrzeichen des ganzen Geländes ist, darauf muss man sich als erstes stürzen und es muss rasch etwas sich bewegen, damit das auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Also man muss sicher Schritt für Schritt vorgehen, aber ich würde eben auch sagen, dass man parallel zu dem pragmatischen und raschen Herangehen auch dann ein größeres Bild entwickelt, um dann auch wirklich eine Zugkraft zu entwickeln, um dann weiteres zu finanzieren. Denn die Stadt ist knapp an Mitteln und das ist allein nicht zu schaffen, sondern nur dann, wenn man auch eine größere Perspektive für den ganzen Standort entwickelt. Und vielleicht, um das noch etwas deutlicher zu machen, der Flughafen ist naturgemäß eine isolierte Einrichtung, die sich abschottet von der Umgebung, allein aus Sicherheitsgründen. Und jetzt sollte man auch versuchen, wie kann man diesen großen Standort auch wieder in das Stadtgebiet von Tegel, in den Nordwesten der Stadt integrieren. Das sind sehr viel weitergehende Planungen, als bisher der Flächennutzungsplan vorsieht, der erstmal, ich sage auch verständlicherweise, sich pragmatisch auf die ersten Aufgaben, sagen wir, der nächsten 5 bis 10 Jahre konzentriert. Aber ich glaube, man gewinnt wirklich nur die Mittel auch am Ende und die Mitmacher, wenn man ein größeres Bild entwickelt. Jetzt darf man auch.
Das machen wir gleich. Wir entwickeln gleich die Bilder oder Visionen, ohne zum Arzt zu gehen. Also gibt es denn Konkurrenz international. Wie groß ist sie denn, ja, Herr Nagel?
Wir haben ja sehr genau untersucht, wo sind die Konkurrenzstandorte und haben weltweit gesehen, dass vergleichbare Standorte, die zentral liegen und dennoch so siedlungsfern sind, dass sie auch in der Stadt Industrie produzieren, nicht nur forschen, sondern auch produzieren können, die gibt es nicht überall, im Gegenteil. Also da hat Berlin schon eine gute Stellung und ich glaube, wenn man sich zurückzieht auf das Terminal und von da aus wieder sehr schnell, da muss man tatsächlich schnell sein, auch um Arbeitsstätten zu kompensieren, die durch den Flughafen ja demnächst wegfallen, an dieser Stelle jedenfalls im Nordwesten der Stadt, dann kann man wieder ausschwärmen und kann von da aus wieder was entwickeln. Also Konkurrenzstandorte ja, es gibt erkennbare Gewerbe- und Industriestandorte, aber Berlin hat schon eine gute Chance mit Tegel da mitzumachen.
Wie ist das mit der Wirtschaftsförderung? Gibt es denn da schon ganz konkrete Pläne, dass es Unternehmen gibt, Berliner, die sagen, jawohl, wir wollen dahin, weil wir denken, das ist unsere große Chance?
Also ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass alles sehr, sehr eilig ist und dass wir wirklich nach Lösungen suchen müssen, dass dieser Standort nicht verfällt und dem Vandalismus überlassen wird, sondern dass hier etwas sich bewegt und das, was wir theoretisch auch als Profile entwickelt haben, wahrgenommen werden kann. Dazu gehört es dann auch, dass wir sehr schnell versuchen müssen, Ankerunternehmen zu finden, die bereit sind, dann auch die Kraft zu haben, hier diesen Standort mal als erstes mit Leben zu füllen. Die Stadt muss auch die Kraft haben, sehr schnell Entscheidungen zu treffen, Hochschuleinrichtungen hier an den Standort zu bringen, damit hier Leben ist und nichts dem Verfall überlassen wird.
Herr Schmitz?
Also die Reihenfolge ist die, dass wir jetzt bis ungefähr Januar werden wir alle Kosten beieinander haben, werden wir genau wissen, was passieren kann und dann müssen wir nochmal über Geld sprechen. Dann können wir die Planung schon ausschreiben und ist ganz klar, wenn so ein größeres Gebäude angefasst wird, das dauert eine gewisse Zeit. Unsere Hoffnung ist, dass wir es schaffen, in einigen Teilen, wo schon kleinteilig auch schnell vermietet werden kann, ohne das große umzurüsten, ist, dass der Schwung schon beginnt. Und wäre auch
mit der Beuth-Hochschule?
Wir erwarten, dass im ersten Hälfte nächsten Jahres konkret gesagt wird, so und so viel Fläche wäre möglich, damit man da eine Planung machen kann, wie die Umbaumaßnahmen für ein Labor, für eine Einrichtung sein kann. Soweit ich weiß, haben die Fluggesellschaften ein halbes Jahr nach Schließung des Flughafens noch Zeit auszuziehen. Das heißt, da muss man gucken, inwieweit man parallel anfangen kann, umzuarbeiten, dass man umzubauen, dass man wirklich am 1.1.2013 oder am 1.3. oder zumindest zum Sommersemester 2013 mit Laboren hier sein kann. Dann können parallel eben auch, kann Attraktion für Firmen da sein. Das wäre natürlich das Gleiche für uns, dass wir nicht alleine hier sitzen und alles dunkel ist, sondern dass gleichzeitig eben Firmen da sind, die da, wo wir uns gegenseitig befruchten können. Wir würden auch dann gerne unser Gründerzentrum hier ansiedeln, damit das Nukleus ist für die Weiterentwicklung. Also das wäre ganz konkret für uns die Zeitplanung.
Ich entwickle denn das Büro Gerkan die Umbauarbeiten hier oder wer macht das?
Also wir haben exemplarische Konzepte gemacht. Natürlich braucht man als Grundlage für die Diskussion schon mal Nutzungskonzepte. Und da ist natürlich ein Nutzungskonzept, ist die Beuth-Hochschule. Dann natürlich auch Labore, Arbeitsbereiche, Ausstellungsbereiche. Das haben wir alles mal überlegt, nebeneinander gelegt und geguckt, in Abhängigkeit der Nutzung, welche Umbaumaßnahmen oder Ertüchtigungen erforderlich sind. Das wird gerade erarbeitet, so dass man eine Grundlage hat und dann auf dieser Grundlage sicher entscheiden zu können, in welchen Horizonten, Zeithorizonten und auch in welchem Kostenrahmen man welche Maßnahme dann initiieren kann.
Es geht natürlich auch darum, dieses Gebäude ist ja nun 70er Jahre, ist, wenn man sich genau anguckt, sehr interessant gebaut. Aber soll da eigentlich noch etwas gemacht werden, eine Glaskuppe oder ein Glasturm oder quasi so ein Wahrzeichen für Tegel, ist sowas geplant? Wäre das eine gute Idee?
Das wäre sicher eine gute Idee. Die Architekten haben ja schon eine Vorstellung entwickelt, beispielsweise in die Mitte dieses Sechseckes einen Veranstaltungsraum zu setzen, ein Audimax oder ein Kongressraum. und den quasi mit Glas in eine Wasserfläche oder in eine Parkanlage hinein zu inszenieren. Das sind so Überlegungen, die im Grunde mitdenken, was kann hier passieren. Und ich will das nochmal betonen. Natürlich haben die Architekten für ein städtebaulich relevantes Gebäude das Urheberrecht. Wir müssen sie und beteiligen sie auch gerne an diesem Prozess. Darüber hinaus ist aber, wir haben es ja vorhin angesprochen, auch die Erfolgsgeschichte dieses, ich glaube, größten deutschen Architekturbüros von Gerker, Mark und Partner auch mit diesem Ursprungsprojekt verbunden. Und jetzt nach 40 Jahren ist möglicherweise, und Herr von Gerkern hat das ja so aufgetragen, damit auch eine neue Zukunft nicht nur für das Büro, sondern vor allen Dingen für Berlin verbunden. Und deshalb sind wir dankbar, dass die Kunde von diesem Projekt letztlich auch durch das Büro in die Welt getragen wird. Da ist viel unternommen worden, um auf Berlin zu verweisen.
Wir sind jetzt ja schon bei den Visionen, was aus diesem Gelände werden könnte. Herr Paap.
Ja, also für uns ist natürlich wichtig, dass wir den, sag mal, den Charakter dieser Anlage erhalten wollen. Das ist einmal, dass man auf das Gebäude natürlich Rücksicht nimmt. Das Gebäude, was die Mitte ja intendiert, aber noch nicht besetzt ist, da müsste im Prinzip ein Raum, ein Versammlungsraum in der Mitte entstehen, wo man sich versammeln kann. Das ist im Moment noch nicht da, aber das bietet sich absolut an. Der andere Punkt, man könnte sich vorstellen, dass man auf dem gedachten zweiten Sechseck, um im Prinzip diese Flughafenstruktur, die ja in der Haupterschließung angelegt ist, vielleicht ein Gegenpart schafft, der eben nicht baulich ist, sondern eben mehr experimentell. Das war mal so ein Solarfeld mit in der Mitte als Zeichen ein Aufwindkraftwerk. Das ist alles so Ideen. Dann gibt es natürlich die große Geste beziehungsweise die große Struktur in dem Gelände, die sich ja natürlich auch in den Freiräumen wiederfinden. Da sind ja, als der Flughafen angelegt worden, sehr große Landschaftsebenen geschaffen worden. Die Start- und Landebahn, das ist eine Struktur, die wir eigentlich auch sehen, dass die erhalten bleiben sollte als bauliches Band, was dort entstehen kann. Und dann natürlich die Ergänzung an den Rändern. Herr Mausbach hat das auch gesagt, das ist einmal eine Grenze gewesen und die muss jetzt natürlich wieder verwoben werden. Das sind ja Wohngebiete, das sind Freizeitgebiete, die sich dann überlappen können und letztendlich das, was da ist, die Infrastruktur, die jetzt schon perfekt über die Straße da ist, die könnte man natürlich noch ausbauen über öffentliche, bessere Mittel.
Vielleicht, da könnte man vielleicht genau einhaken und sagen, vom U-Bahnhof Kurt-Schumacher-Platz machen wir einen Elektro-Shuttle bisher her, damit man die neuen Technologien auch gleichzeitig in der Anwendung beibringen könnte.
Herr Schmitz, wie sehen Sie den Zukunftsstandort Tegel?
Ganz also klar mit einer hohen Dichte innen drin, dann nämlich hier in und um dieses Gebäude. Und wie diese Struktur, ob man sie sich wabisch, wie eine Wabe vorstellt oder eher konzentrisch, das denke ich, ist beides gleich einleuchtend. Aber ich glaube, was eindeutig in den, was wir aus Adlershof haben lernen können, wichtig ist in der Mitte die Dichte und auch eine gewisse Höhe, wenn wir es irgendwie schaffen. Das heißt, rund um den wirklichen Campus zu erzeugen. Und dann braucht dieser Campus Plätze zum Atmen, wo die Unternehmen, die gegründet wurden hier oder klein angefangen sind, plötzlich Erfolg haben, in der Stadt bleiben sollen. Und das kann dann eben in den, wenn Sie so wollen, in den Nordräumen passieren. Das braucht vorsichtshalber auch gewisse Abstände zum Wohnen. Das ist ganz klar. Und deswegen ist ja auch ein gewisser Wohnstandort als Teil der Planung hier in Richtung Kurt-Schumacher-Platz, Wiederbelebung von dem Ortsteil, ist da die Überschrift geplant.
Herr Nagel?
Ich glaube, dass es ein sehr profilierter Standort wird, wenn Sie mit diesen Begriffen was anfangen können, weil es einfach der ehemalige Flughafen ist, der in seiner Struktur quasi umgebaut wird und damit eine Möglichkeit besteht, die Start- und Landebahn, die Gateways, die hohe Zentralität des Terminals zu nutzen für einen lebendigen Standort, der einerseits Forschung und Industrie vereint, also Studenten beispielsweise, aber auch Industriearbeitsplätze und trotzdem sowas wie Überraschung bietet, nämlich Anwendungsfälle, Schaufenster der Industrie, aber auch Erholungslandschaft im Umfeld, wo man mit dem Fahrrad oder als Berliner am Wochenende mal durch dieses Gebiet geht. Das ist eben kein totes Gewerbegebiet, sondern dann ein belebter Standort, bei dem immer wieder was zu entdecken ist, was neu entwickelt worden ist, was möglicherweise als Sonnenkollektorfläche oder modernes Windrad im Gebiet steht und dann auch Anlass bietet für eine Diskussion über die Zukunft von städtischer Technologie in der Stadt.
Ja, Frau Rode-Mühlenhoff, es gibt ja so viele interessante Standorte in Berlin. Wo ist die Abgrenzung zwischen Tegel und den anderen interessanten Standorten, zum Beispiel Adlershof, Charlottenburg, Buch.
Wir haben Buch und der Cleantech-Park in Hellersdorf-Marzahn wäre sicherlich auch noch zu nennen. Wir haben im Buch den Schwerpunkt Gesundheit. Wir haben in Tempelhof den Schauraum für Elektromobilität, aber nicht für Produktion, Elektromobilität und Energie. Wir haben im Cleantech-Park die Photovoltaik. Hier wollen wir uns auf die Anforderungen der Stadt der Zukunft konzentrieren, auf die Technologien, die Städte der Zukunft brauchen. Und wenn ich noch eine Anmerkung zur Vision machen darf. Also es wäre auch sehr schön, wenn es gelänge, neben der Lebendigkeit aus Forschung und Industrie hier auch ein wirklich Schaufenster einzurichten, was andere Metropolen auch gerne nochmal in die Stadt holt und Tegel dann vielleicht auch der Ort ist, wo sich andere Metropolregionen Anregungen für die Entwicklungen mal holen. Das wäre aus meiner Sicht ein wunderbares Bild.
Herr Mosbach, eine Vision von Ihnen.
Ich spreche ganz bewusst immer doch von einer Stadt. Das Gelände ist groß genug und es muss dieser Flughafen wieder vernetzt werden mit dem ganzen Stadtteil. Und im Augenblick lässt man einfach sozusagen außerhalb der Gewerbeflächen einfach dann, der Rest ist grün. Grün ist heute in Mode, aber Berlin ist so grün und hat so viel Wasser. Also da sollte man über diese grünen Flächen auch nochmal weiter nachdenken, wie weit man Schritt für Schritt dann eine Struktur entwickelt, auch ein städtebauliches Bild mit Gebäuden, die eine sozusagen dann auch dreidimensional erlebbar sind. Da gibt es ja heute auch technisch, visuell solche Möglichkeiten, das auch in der Öffentlichkeit darzustellen, auch für Bewerber, für Interessenten. Und ich sage jetzt mal einfach, um der Sache auch einen etwas größeren Namen zu geben. Immerhin ist hier in Tegel, im Schloss Tegel, sind die Humboldt-Brüder aufgewachsen und sie sind auch dort mit einem Schinkelgrabmal beerdigt. Warum soll man nicht diese neue Stadt, die Humboldt-Stadt Tegel nennen? Also ich würde mich, man muss sich konzentrieren auf Industrie, Wissenschaft, Forschung, aber darüber hinausgehen und die Chance nutzen, gerade unter dem Gesichtspunkt Urban Technologies zu zeigen, dass sich heute zwar nicht in einer naiven Weise Wohnen und Gewerbe durcheinander mischen lässt, aber wenn man das richtig zoniert und richtig organisiert, dass man aus beidem zusammen doch wieder eine ganze Stadt machen kann, die auch abends nach 18 Uhr noch leuchtet und lebendig ist.
Herr Nagel, Sie haben das letzte Wort, Sie planen das, Sie sind da seit Jahren jetzt mit beschäftigt, haben hier auch wunderbare Broschüren mitgebracht, die man auch im Internet, glaube ich, sich anschauen kann.
Ganz genau, Stadtentwicklung, www.berlin-stadtentwicklung.
Genau, also wenn die Hörer interessiert sind, können Sie eben da mal nachschauen und sehen, was ist hier eigentlich geplant.
Ich wollte auf Herrn Mosbach nochmal reagieren und sagen, es gibt natürlich keine fertigen Bilder. Es gibt eine Reihe von Visualisierungen, wie sowas aussehen könnte. Aber unsere Planung, und ich vertrete ja die Planung, endet mit einer Konzeption, die auch dargestellt ist. Und diese Konzeption soll gemeinsam mit Unternehmen, aber auch mit Forschungseinrichtungen der Beuth-Hochschule und anderen entwickelt werden. Der Unterschied zwischen Planen, Fertigplanen und Entwickeln ist eben, dass wir ein Angebot machen an die Unternehmen, hier bewusst mit der Stadt gemeinsam auch einen flexiblen Rahmen auszufüllen. Wenn wir schon fertig wären, wenn wir das alles fertig geplant hätten, dann würden sich die Unternehmen zu Recht umdrehen und sagen, dann baut es mal auch schön und nutzt es möglicherweise alleine. Also anders als Berlin das an anderer Stelle früher gemacht hat, indem es fertige Planungen angeboten hat, sind wir hier offen für eine Entwicklung. Und ich glaube, da kann man noch mehr draus machen.
Ja, das kann man nur hoffen, dass dieser Standort so gut vorbereitet, wie er jetzt scheint oder vielleicht auch ist, sich dann tatsächlich zu einem Schaufenster entwickelt, wie eben gerade als Stichwort gesagt wurde. Vielleicht kann man auch über einen Namen nachdenken. Humboldt wäre natürlich dann ein ganz hervorragender Name für den Standort Tegel. Und vielleicht schafft es ja Berlin diesmal so schnell zu sein, dass man nicht von der Konkurrenz abgehängt wird. Man kann es uns und der Stadt nur wünschen. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen Gästen hier auf dem Podium. Das sind Dr. Monika Groß, Präsidentin der Beuth-Hochschule für Technik Berlin, Florian Mosbach, ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung. Rainer Nagel ist Leiter der Stadt- und Freiraumplanung in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. Heidrun Rude-Mühlenhoff ist die Leiterin der Abteilung Wirtschaftsförderung in der Senatsverwaltung Wirtschaft, Technologie und Frauen. Hans-Joachim Papp ist Architekt und assoziierter Partner von der Architektengruppe GMP, Gerkan, Mark und Partner. und Hadi Rudolf Schmitz, Geschäftsführer der Vista Management GmbH. Und mein Name ist Ute Holzhey und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss.